Willkommen zurück zur neuen Folge Kurz erklärt. Heute die dritte und letzte Folge mit unserem Gast, Herr Professor Dr. Stelkens. Und letztes Mal haben wir gesprochen über das Thema digitale Lehre und die Saarheimer Fälle. Und heute wollen wir zum Abschluss ein bisschen mehr über die Arbeit als Professor sprechen und Ihre Forschungsschwerpunkte. Und hierfür ziehe ich mich ein bisschen zurück als Laie in dem Feld und übergebe an Basti, der ein bisschen fitter ist, sage ich jetzt mal.
Genau, man kann jetzt auch nochmal kurz überlegen, wozu machen wir hier diese Interviewreihe. Wir möchten so einen gewissen Blick über den Tellerrand bieten, dass man mal schaut, okay, es gibt nicht nur juristische Berufe, sowas wie Richter, Staatsanwalt, Anwalt, das hört man immer, sondern auch, man kann in die Lehre gehen, Professor werden. Und deswegen wollen wir auch so ein bisschen das Berufsfeld Professor näher beleuchten. Und da schließt sich eigentlich meine erste Frage direkt an. Wie sieht so ein Alltag von einem Professor aus? Man kennt immer den Professor nur, wenn er zur Vorlesung geht und wenn er wieder weggeht. Aber welche Arbeit steckt da noch dahinter?
Gut, also das ist letztlich damit beschrieben, wie forsche, also bei uns ist es Forschung, Lehre, Weiterbildung. Hm. Also letztlich die Dienstbeschreibung, ja, die Aufgabenbeschreibung. Und man muss halt, im Idealfall gelingt es einem, das miteinander zu verbinden, dass man also tatsächlich aus den Vorbereitungen für die Lehre auch Überlegungen hat, was man eigentlich in Zukunft machen könnte. Teilweise auch natürlich auch andersrum, dass man, wenn man was forscht, man was in die Lehre einbringt. Das ist eigentlich der Sinn der Mache dieser akademischen Lehre in der Hinsicht. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Also man steht morgens auf, frühstückt was, fährt zur Uni und macht das, was ansteht. Also entweder Vorlesungen vorbereiten, Vorlesungen halten oder Arbeitsgemeinschaften vorbereiten, Vorlesungen halten. Oder eben, dass man forscht, wobei man diesen Vorgang des Forschens im rechtswissenschaftlichen Bereich ja, dieses nicht unter Laborbedingungen besteht, dass man jetzt irgendwelche Versuche arrangiert oder auch vielleicht gar nicht so sehr versucht, was empirisch festzuhalten, obwohl es unterschiedliche Vorgehensweisen im Deutschen wie im sonstigen Bereich der Rechtswissenschaften, sondern eigentlich auch darum geht, dass man ja hat eine gewisse kreative Tätigkeit oder auch also ein Kollege hat einmal gesagt, also wenn er bei Anträgen schreiben soll, was für eine Methode er hat, das war ein älterer Kollege, der meinte, ja gut, ich lese, ich denke darüber nach und dann schreibe ich was dazu. Und im Idealfall fallen diese drei Aspekte auch mal ineinander zusammen. Oder? Die Reihenfolge sollte jedenfalls nicht so sein, dass man erst was schreibt und dann nachdenkt. Aber das ist eine, das kommt auch manchmal vor. Aber im Prinzip ist das, dass man halt ein bestimmtes Problem, was man aus irgendeinem Grund an einen herangetragen hat oder aus das man sich selbst stellt, dass man dafür versucht, eine Lösung zu finden, die mit dem geltenden Recht vereinbar ist oder die jedenfalls Lösungsvorschläge ergibt. Also dass man, also in Deutschland ist es eben Aufgabe der Rechtswissenschaft, jedenfalls der praktisch orientierten Rechtswissenschaft, das ist das, was Tiefvater als Dogmatik bezeichnet wird, letztlich Personen, die entscheiden müssen, also Richter, Anwälte, Ministerialbeamte, zu entlasten, indem man bestimmte Sachen vordenkt, mehr oder weniger. Also dass man halt versucht, Strukturen zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln für bestimmte Rechtsprobleme oder auf Ungereimtheiten in der Rechtsprechung hinzuweisen oder Ähnliches. Das kann manchmal sehr grundsätzlich sein, das kann auch manchmal eher kleinteilig sein. Also ich hatte irgendwann mal, weil das in der Praxis oder mal auftauchte, in verschiedenen Fällen aufgetreten ist, dass Straßenverwaltungen Probleme mit Bäumen haben. Da hatte ich dann auch mal was, einen relativ umfangreichen Aufsatz zum Baum im Straßenrecht geschrieben, wo man das auch nur den Hintergrund kennen muss, warum man dazu jetzt kommt, zu dem Thema. Aber das war tatsächlich ein Thema, was dauernd immer wieder auftauchte in verschiedenen Dingen und es gab nichts Vernünftiges dazu. Und dann macht man es halt selbst machen.
Jetzt haben Sie aber halt eine gewisse Expertise oft im Bereich des öffentlichen Rechts und ich würde jetzt mal mutmaßen, dass Sie auch auf dem aktuellen Stand sein müssen, wenn da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die wichtig sind für den Bereich. Wie bleiben Sie da auf der Höhe? Also was machen Sie, damit Sie immer mitbekommen, was Relevantes in Ihrem Feld passiert?
Ich muss relativ viel lesen. Also das heißt, ich habe die üblichen Fachzeitschriften abonniert, also die, also jetzt in Deutschland eben, die kennen wir, also NJW, NVWZ und sowas, bekomme andere im Umlaufverfahren. Also das heißt, das sind die Verfahren von der Bibliothek, also wo man halt gucken kann, was drin ist. Und dann suche ich mir die Sachen relativ aus und ich bringe relativ viel Zeit damit, mich relativ breit praktisch weiterzubilden und das dann mitzubekommen und dann die neuen Entwicklungen mitzubekommen. Das heißt, was ich bisher nicht so gemacht habe, ist, dass man jetzt aktiv jetzt auf die Pressemitteilung der Gerichte oder sowas kommt. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich zu einer anderen Zeit sozialisiert worden bin, also dass es immer eine gewisse Verzögerung ist. Aber im Prinzip mache ich das relativ systematisch, um da halbwegs flächendeckend auf dem Stand zu bleiben. Das wird dadurch begünstigt, dass ich einmal durch die Saima-Fälle, von denen ich letztes Mal gesprochen hatte, dass man eben da immer noch weiß mit den Fällen, wo was relevant sein könnte und deswegen darauf dann achtet, aber auch durch Kommentierungen, die ich mache im allgemeinen Verwaltungsrecht, dass man auf diese Weise praktisch relativ breit aufgestellt sein muss, um die Entwicklung mitzubekommen.
An diese Kommentierung würde ich auch noch ganz gerne eine Frage stellen, und zwar, wenn man bestimmte Paragraphen kommentiert, gibt man ja auch so ziemlich deutlich seine Meinung preis. Hat man dann, wenn man das erste Mal sowas veröffentlicht, auch ein bisschen Bedenken oder Angst, was da auf einen zukommen könnte, wenn man Sachen für viele falsch kommentiert oder nicht die Meinung trifft, die die meisten haben? Kommt sowas vor?
Also natürlich kommt vor, dass man mal was schreibt, was man besser nicht geschrieben hat. Also wo man denkt, naja, das hätte man besser mal sorgfältiger recherchieren können. Gerade bei Kommentierungen ist es eben so, dass es relativ viel auch geschieht und auch unter Zeitdruck. Und dann macht man das halt gerade mal eine Lösung, schlägt man mal vor, die dann unter Umständen sich nicht als richtig erweist. Allerdings ist das, glaube ich, nicht so das Problem, dass man sagt, es falsch ist. Was eher frustrierend sein kann, ist, wenn man weiß, dass man die richtige Lösung für ein Problem gefunden hat, ja? Und das auch meint, gut begründet zu haben. Wenn das dann entweder nicht wahrgenommen wird oder immer so überspielt wird, also es gibt über die Jahre hinweg, kann ich bei bestimmten Sachen sagen, gibt es einfach keinen Fortschritt. Also wo dieselben Argumente seit Jahren kreismäßig ausgetauscht worden sind, obwohl es dafür schon also Lösungsvorschläge gibt, die man einfach nur annehmen müsste. Ja? Das ist teilweise ein bisschen enttäuschend, aber so, dass man für bestimmte Entwicklungen längeren Atem hatte. Andererseits ist es natürlich toll, wenn man tatsächlich was vorbereitet hat, was dann auch wirklich Leuten hilft. Und da sind bei Kommentierungen ist es tatsächlich so, das sind tatsächlich die Sachen, die am ehesten in der Praxis wahrgenommen werden, muss man auch deutlich sagen. Jedenfalls in der deutschen Rechtspraxis am ehesten wahrgenommen werden. Also ich weiß jetzt, wenn man das als Erfolgserlebnis bezeichnen will, ich hatte relativ früh bei der Kommentierung zum Verwaltungsakt bei Paragraph 35 erstmals meines Wissens relativ ausführlich zum Thema allgemeine Verfügung was gemacht, also auch versucht, verschiedene Fallgruppen zu machen. Das wurde jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten, bei der Pandemie spielte das wohl eine relativ große Rolle, weil es das einzig, also arrogant gesagt, Vernünftige zu dem Thema war. Wo dann tatsächlich die Frage war, wie diese Verordnungen, Regelungen, die jetzt von den Gemeinden getroffen worden, eigentlich eingeordnet worden sind. Und das anscheinend vielen Gerichten und auch Leuten, die sich dann näher mit beschäftigt haben, in gewisser Weise geholfen hat. Und so ist das auch teilweise bei anderen Feldern. Ja. Und das ist dann natürlich schon schön, wenn man da auch das beeinflussen kann. Während dass man mal mit was scheitert, mit der Idee, das ist eigentlich normal, das muss man als Anwalt ja auch, verliert man ja auch manchmal.
Ja, und diese Position zu übernehmen, als Vordenker vielleicht auch für Gerichte bestimmte Meinungen zu entwickeln und dann auch bestimmte Paragraphen zu kommentieren, das ist dann sozusagen das Forschen, was man immer hört. Oder ein Forschungssemester machen bedeutet dann, bestimmte Meinungen zu entwickeln, Strukturen zu erkennen und das dann vielleicht zu veröffentlichen.
Ja, also es kommt jetzt wirklich, ja, im Prinzip das auch. Also das ist dieses Forschungssemester ist vielleicht falsch, ja. Also es ist eigentlich so das tägliche Geschäft, was man hat, dass man halt Probleme, die man interessant findet, entweder politisch interessant findet oder weil man einfach meint, dazu gibt es nichts oder weil man auch einfach dazu kommt. Bestimmte Sachen übernimmt man mal und dann, wenn man sich damit beschäftigt, wird es auch relativ interessant, mehr oder weniger. Aber da käme man vielleicht von vornherein nicht so sehr drauf. Und andere Sachen sind, glaube ich, wirklich größere Forschungsvorhaben, wo man jetzt wirklich meint, da bin ich auf was gestoßen, das ist jetzt wirklich Neuland, wo man richtig mal was machen könnte. Das hat man typischerweise hoffentlich bei der Promotion und der Habilitation, im späteren Berufsleben teilweise eben auch nochmal. Das ist, wenn man alles geschafft hat, irgendwie einen DFG-Antrag oder Ähnliches durchzubekommen und dann tatsächlich ein Forschungsdesign entwickeln muss, Forschungsplan entwickeln muss. Und das ist dann auch eigentlich das, was dann, glaube ich, wirklich kreativ ist.
Jetzt, wo wir bei dem Thema Forschen sind, können wir auf Ihre Forschungsschwerpunkte eingehen. Was sind denn Ihre Forschungsschwerpunkte?
Also ich habe relativ, das ist vielleicht eher von der historischen Entwicklung her, ich komme eigentlich ursprünglich vom nationalen Verwaltungsrecht her. Also ich hatte einen Lehrstuhl für Öffentlichkeitsrecht in Saarbrücken, hatte ich halt gemacht. Da waren wir für Verwaltungsrecht zuständig und das machte ich dann. Ich hatte auch relativ früh die Kommentierung zum Verwaltungsverfahrensgesetz mit übernommen. Das war ein Kommentar, den mein Vater gegründet hat. Mal auf, andere Leute erben Häuser. Ja. Aber ich habe das damals schon relativ ernst genommen, also sehr ernst genommen. Ich musste da kurzfristig einspringen für jemanden, schon relativ früh, habe das relativ ernst genommen. Und ich denke das schon, dass meine Arbeit auch geprägt hat, irgendwie, dass man eben Entscheidungen trifft innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wie man es jetzt machen muss. Also das war allgemeines Verwaltungsrecht. Über die Habilitation war es dann eben Verwaltungsrecht, also Verwaltungsprivatrecht ging es darüber, da ging es dann um das privatrechtliche Verwaltungshandeln der öffentlichen Hand und die Strukturen, die da bestehen. Dann habe ich mich zunehmend in dem Bereich dann auch noch mit Vergaberecht und als Teilgebiet des allgemeinen Verwaltungsrechts, aber auch Staatshaftungsrecht und ähnliche Bereiche beschäftigt und dann auch teilweise mit E-Government-Fragen. Das war so eine Phase, so die ungefähr bis 2010 geht. Das mache ich jetzt immer noch weiter in dem Bereich. Und das ist so der Schwerpunkt allgemeines Verwaltungsrecht. Dann hatte ich relativ früh auch schon ziemlich viel mit Infrastrukturverwaltungsrecht zu tun. War ich auch damals über Saarbrücken zum Arbeitskreis Straßenrecht gekommen, wo es im Straßenbau ging. Wo ein Arbeitskreis, der jetzt in Bonn läuft, wo Ministerialbeamte, Richter und Wissenschaftler, die im Bereich Straßenbau zu tun sind, zu tun haben. Und das hat irgendwie einen gewissen Hang zu dieser Art von Infrastrukturen habe ich gehabt und weiterentwickelt. Und dann bin ich in dem Kontext mal gefragt worden, ob ich was zum TKGW-Recht machen wollte. Das ist ein Rechtsgebiet, wo es um die Nutzungsrechte von Straßen und Wegen oder auch von Privatgrundstücken für TK-Linien geht. Und das war so ein Thema, wo man jetzt eigentlich nicht drauf kommt selber. Das war eine Anfrage gewesen. Aber das war jetzt tatsächlich eine Sache, wo man anhand dieses Beispiels ganz gut über Rechtsentwicklungen im Laufe der Zeit, weil das aktuelle TKGW-Gerecht beruht immer noch auf der Zeit, auf dem Telegrafenwegegesetz von 1899. So. Aber das ist eigentlich ganz interessant irgendwie. Dann kriegt das so ein Dreh zum Absurden, das ganz nett ist. Das ist aber immer komplizierter geworden, dieses Rechtsgebiet durch den Breitbandausbau, und deshalb bin ich jetzt im Moment nicht mehr so richtig dazu gekommen. Und dann habe ich eben seit 2007 zunehmend die europäische Dimension des Verwaltungsrechts und in Angriff genommen, insbesondere auch in Kooperation mit anderen Kollegen aus dem EU-Ausland.
Genau, wie würden Sie die Historie beschreiben? Wann wurde Europarecht hier richtig relevant? Das findet ja immer nur mit bestimmten Einschlägen, was jetzt in den 90ern wahrscheinlich angefangen hat, richtig auf das Recht sich auszuüben. Was würden Sie sagen, wie kann man das historisch beschreiben? Wann fängt diese Entwicklung an?
Also es ist tatsächlich so, die 90er sind richtig. Es trifft sich also gut, dass Sie jetzt so fragen, weil ich gerade was dazu schreiben musste.
Ja, ja.
Tatsächlich ist es so, dass wohl mit der, also generell im Verwaltungsrecht sind die 90er Jahre ein ziemlich deutlicher Bruch. Eher aus Anlass der Wiedervereinigung als wegen der Wiedervereinigung. Also die Wiedervereinigung hat und vor allen Dingen die fehlenden Geldmittel haben dann alles in Frage gestellt, die daraus entstanden sind. Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, sondern seitdem gibt es eben das Problem, dass man halt nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann, sondern dass eben man die Infrastrukturen aufbauen musste, ganze neue Bereiche abdecken musste, an die man vorher noch nie gedacht hat. Gleichzeitig fing die legislative Tätigkeit der Europäischen Union, damals noch der Europäischen Gemeinschaft, an, immer mehr auf Bereiche überzuschlagen, die bisher von der allgemeinen Verwaltung unberührt geblieben sind. Vorher war es eher so spezielle Rechtsfragen, Kartellrecht, Agrarrecht, Lebensmittelrecht, Produktzulassungsrecht, was in der Ausbildung und sowas keine Rolle spielte und eher von Fachbehörden wahrgenommen wird. Dass das so tätig ist für die allgemeine Verwaltung, also für Kommunalverwaltung, ist eigentlich erst mit dem Aufkommen des Vergaberechts, des Umweltrechts, des EU-Umweltrechts, spielt das eine Rolle und Ähnliches. Und das nimmt zu, insbesondere seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Also wir haben also da deutlich einen Schub nochmal bekommen seit 2009, was die Europäisierung ganzer Bereiche angeht, auch die Frage, wie man das organisiert und welche Akteure da eine Rolle spielen. Also das hat, ich habe das angefangen, glaube ich, 2005, spielte eher so die Frage Europäisierung ein bisschen die Rolle. Also Diskussion über die Rücknahme von Verwaltungsakten bei Subventionsbescheiden als Klassiker oder ähnliche Fragen, wo es um einzelne Aspekte des Verhältnisses des Europarechts, des Unionsrechts zum allgemeinen Verwaltungsrecht ging. Mittlerweile geht es um ganze Zweige des besonderen Verwaltungsrechts, die praktisch gar nicht mehr von nationalen Behörden im eigentlichen Sinne vollzogen werden, sondern von allen nationalen Behörden in der EU gemeinsam vollzogen werden, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und den neu errichteten Agenturen.
Also wir kriegen auch immer durch Rückmeldung, wir machen ja auch bestimmte Fälle, immer, dass Europarecht immer noch sehr unnahbar ist für jemanden, der jetzt hier zum Beispiel Verwaltungsrecht macht. Können Sie das bestätigen? Also wirkt das noch so, als wäre das unnahbar, Europarecht, oder ist es inzwischen richtig hier angekommen und wird es richtig aufgenommen vom Verwaltungsrecht?
Es gibt natürlich eine gewisse zeitliche Versetzung, einfach schon, dass die sehr dynamische Entwicklung sich natürlich in den Ausbildungsstand verschiedener Anwälte, Richter, Professoren, Kollegen nicht unbedingt widerspiegelt. Also es gibt eben viele Personen oder Ministerialbeamten. Also es gibt viele Personen, die jetzt mit dem Ausbildungsstand der Ende der 90er Jahre herumgeistern und da waren wir noch nicht so weit. Das heißt, ich habe unter Umständen da noch eine Hemmschwelle, die größer ist als vorher. Zweiter Punkt ist erst, dass eigentlich das Unionsrecht, insbesondere das Sekundärrecht, eigentlich erst zugänglich ist überhaupt, also wahrnehmbar ist, seitdem es Eulex gibt. Das ist und Eulex auch funktioniert. Eulex ist diese Datenbank, wo praktisch das gesamte EU-Recht drin ist. Das hat bis 2005 so gab es das, oder funktionierte schon, aber da musste man sich extra einloggen, man kam nicht hin, man fand die Sachen nicht, das war auch unvollständig und so weiter. Mittlerweile ist das hervorragend, man findet eigentlich alles, ja, was es gibt. Also das heißt, man kann jetzt auch tatsächlich mit den Texten arbeiten. Mittlerweile ist es auch so, dass die Kommission, also die Rechtsetzungstätigkeit der EU, viel mehr auf Systematisierung ausgerichtet ist, als es früher der Fall war. Also früher war das eher so die französische Rechtsetzungsarbeit, dass man punktuell einzelne Aspekte regelt und in neuen Richtlinien dann andere und dann wieder andere, während die das jetzt versuchen, immer mehr zusammenzuführen. Also einheitliche Texte zu machen und die dann bereichsspezifisch bestimmte Dinge regeln, Produktzulassungsrecht, Agrarrecht, Strukturfondsrecht, Zollrecht und so weiter, die dann eigentlich unionsweit einheitlich geregelt sind. Das heißt, es ist zugänglicher geworden. Die Rezeption ist allerdings teilweise noch nicht so sehr der Fall, was auch damit zusammenhängt, dass, glaube ich, für viele Entscheider, sagen wir mal so, ein Machtverlust spürbar wird. Wenn ein Bundesinnenministerium oder ein Bundesverkehrsministerium oder Minister kann heute nicht mehr selbstständig entscheiden, was für eine Reformagenda er in seiner Legislaturperiode hat, sondern er kriegt unter Umständen Themen aufgedrückt, die in dem Moment ihm eigentlich gar nicht interessieren oder mit dem er nichts zu tun haben will. Vielleicht, weil es auch ein bisschen peinlich ist, dass da noch nichts geschehen ist oder weil man denkt, ich will eigentlich was anderes machen. Zurzeit, also ich habe ja nur begrenzte Ressourcen und dann wird mir ein fremdes Thema praktisch aufgedrückt. Dasselbe gilt jetzt etwa für die Kommunen. Die Kommunen sind etwa gewöhnt, dass sie, wenn sie mit bestimmten Regelungen nicht zufrieden sind, dass sie dann ihren Wissen, an wen sie sich innerhalb der deutschen Struktur wenden müssen, Städte- und Gemeindebund und so weiter, um sich zu beschweren und ihre Interessen geltend zu machen. Das ist auf der europäischen Ebene viel schwieriger, weil ich muss dann schon mal erstmal individualisieren, dass es nicht nur ein Problem der deutschen Kommunen ist oder noch schlimmer, der nordrhein-westfälischen Kommunen oder der bayerischen Kommunen, sondern ein Problem, das sich nicht nur in Deutschland stellt, sondern ich muss Verbündete finden aus anderen Mitgliedstaaten und mit denen kommunizieren, um dann Sachen einbringen zu können in den Entscheidungsprozess. Und das fällt vielen auch schwer. Das heißt, viele Probleme tauchen in der Verwaltungswirklichkeit erst auf, wenn es schon zu spät ist, nämlich wenn dann schon Richtlinien oder Verordnungen zu vollziehen oder umzusetzen sind, weil man sich vorher nicht darum gekümmert hat und sich nicht eingebracht hat, was als Machtverlust spürbar wird. Und dann kommt dann diese Situation, sich als Opfer zu fühlen und das Ganze erstmal letztlich alles immer unter Ultravirus-Gesichtspunkten zu sehen. Ja, also zu sagen, das geht ja eh alles zu weit und eigentlich sollten wir am besten austreten. Ja, das ist eigentlich immer diese Standardreaktion, die teilweise ja bis in die höchsten Gerichte reingeht. Ja.
Glauben Sie, diese Europäisierung von Verwaltungsrecht von allen Rechtsgebieten hält weiter an oder würde sich verstärken nochmal?
Es hängt davon ab, ob und wie lange die Union noch besteht. Das wird sicherlich die Frage sein. Also wenn sie weiter besteht, wird es sich im Zweifel verdichten, vielleicht nicht verstärken, aber verdichten. Jedenfalls wird es Aufgabe der Union sein, das wiederherzustellen in der Form. Man soll ja jetzt aber auch nicht das Ganze, den Prozess überschätzen, weil es wird dann immer sehr viel, wenn man die Perspektive des Unionsrechts einnimmt oder die Bedrohung durch Unionsrecht sieht, wird oft diese Vorstellung gehört, es ist ja alles einheitlich, es wird ja alles zu Unrecht vereinheitlicht oder ähnliches oder überschieden vereinheitlicht. Wenn sich dann wirklich mal in die anderen Länder gucken, also ich habe relativ viel Kenntnis jetzt über die französischen Systeme, und versuche auch ein bisschen andere Systeme nachvollziehen zu können, dann sind die Unterschiede wesentlich größer als jemals angenommen. Ja, also Sie brauchen ja nur über die Grenze zu fahren, was Baurecht angeht, sehen Sie ganz andere Strukturen und ganz andere Wertungsvorstellungen und auch die Art und Weise, wie etwa mit bestimmten Pandemien umgegangen wird oder sowas, unterscheiden sich ganz grundlegend in den Mitgliedstaaten, auch wenn die Lösungen auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, ist die Art und Weise, wie sie angeordnet werden, wie sie kontrolliert werden, wie sie sanktioniert werden, erheblichen Unterschiede betroffen. Und die Unterschiede überwiegen das bei Weitem. Und das heißt, man soll die Harmonisierungseffekt und den Gleichmachereffekt, der da angesehen wird, nicht unterschätzen. Und der ist auch gar nicht angelegt praktisch im System, sondern es geht darum, eigentlich geht es darum, das ist der Aufgabe des europäischen Verwaltungsrechts, tatsächlich einen Verwaltungsraum zu schaffen, eigentlich die Freizügigkeit zu ergänzen, dass man eben tatsächlich, wenn man ein Start-up oder sonst wo gründen muss, sich überlegen kann, ob ich das lieber in Deutschland mache oder lieber in Frankreich mache oder wenn ich, oder dass man zum Beispiel auch über die Grenze hinweg heiraten kann oder ähnliches, ohne dass man Gott weiß, was für Nachteile dadurch erleidet oder solche Sachen, dass man also tatsächlich die Freizügigkeit als Kernfreiheit praktisch im Sinne von Pursuit of Happiness, ja, also jeder kann das so dahin gehen, wo er meint, dass es ihm am besten geht, dass man das tatsächlich auch verwaltungsmäßig unterstützt und ermöglicht, sowohl was die wirtschaftlichen Freiheiten angeht, als auch die persönlichen Freiheiten. Das scheint mir immer, immer wichtiger zu sein. Und das ist gerade das Traurige, dass gerade diese Sache immer wieder, immer mehr in Frage gestellt wird. Nicht nur durch die Grenzschließung jetzt, sondern auch generell, was die politische Haltung angeht. Also wir haben auch in Deutschland mittlerweile so eine Stay-at-Home-Philosophie, die sich nicht nur über Corona bezieht, sondern ganz alle. Das heißt, sobald jemand irgendwo anders hinzieht, ist es gleich aus steuerlichen Gründen. Ja? Oder sobald jemand irgendwo im Ausland studiert und mit seinem Abschluss den hier anerkennen lassen will, gehört sich das schon wieder einfach nicht, weil das im Zweifel zu einfach war oder ähnliches. Und das ist in anderen Mitgliedstaaten ähnlich. Das ist kein spezifisch deutsches Problem, aber damit ruiniert sich die Politik praktisch das, was man tatsächlich errungen hat, nämlich die Möglichkeit, eben, dass man nicht auf die eigene Scholle so festgesetzt ist, sondern wesentlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat, als man sich normalerweise träumen lassen zu Beginn. Das für mich ist das besonders wichtig. Also für mich, ich kann nicht sagen, für mich besonders wichtig, aber für mich war die Erfahrung besonders wichtig. Ich habe ja angefangen zu studieren vor dem Mauerfall. Und nach dem Mauerfall ist es jetzt erst in den letzten Jahren wirklich angekommen, dass es hinter der Mauer was ganz anderes gab, als was man vorher in meiner Erziehung, was man nie sehen würde. Ja? Und dass dass da mit den Kollegen aus dem Baltikum oder Polen oder sowas zusammenzuarbeiten, ist schon besonders faszinierend teilweise. Und ich denke, dass hier und dass dieser Gedanke eben teilweise untergeht bei der Frage, wozu macht man das eigentlich?
Also Sie sehen so eine Entwicklung von einer Europäisierung, sage ich jetzt mal, vom Verwaltungsrecht sehr positiv entgegen.
Wie bei jeder Verwaltungsrechtentwicklung ist es so, es gibt Sachen, die wird man besser nicht gemacht und andere Sachen, die sind sinnvoll. Viele Sachen werden auch nicht ordentlich vollzogen, wie das Bereich im Flüchtlingsrecht und Migrationsrecht, wo es halt extreme Schwierigkeiten gibt. Andere Sachen funktionieren sehr gut. Ne?
Gut, wir haben jetzt ein ziemlich positives Bild über Europa und offene Grenzen und sowas gezogen. Da gegenteilig ist natürlich die Entwicklung in Polen und Ungarn jetzt eher negativ. Dort wird sehr populistisch geredet teilweise. Spielt dort europäisches Verwaltungsrecht auch eine Rolle?
In der Form, dass es in Polen und Ungarn die Regeln nach wie vor beachtet werden müssen und dass auch man sich deren rückbesinnen muss und dass natürlich auch gewisse Grundwerte beachtet werden müssen. Aber auch in einem anderen Aspekt, der jetzt gar nicht so sehr was mit der Europäischen Union zu tun hat, sondern mit der anderen Organisation, dem Europarat, wo es darum geht, letztlich bestimmte Erfahrungen zu sammeln, wie sich schlechte Verwaltung am ehesten verhindern lässt. Also welche rechtlichen Strukturen man braucht, dass man schlechte Verwaltung weniger wahrscheinlich machen lässt. Das ist in der Diskussion über Unionsverwaltungsrecht spielt das keine so, also spielt das auch im Verwaltungsrecht der Union, spielt das auch eine Rolle, insbesondere mit dem Grundrecht auf gute Verwaltung, was in dieser Grundrechtscharta drin ist, was sich aber eher auf die Kommission bezieht. Sondern es geht hier eigentlich tatsächlich um einen gewissen Austausch von einer Plattform von Erfahrungswerten, die gesammelt worden sind, wie der öffentliche Dienst organisiert werden muss, wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit oder Gerichtskontrolle organisiert werden muss über die Verwaltung, welche Verfahrensgrundsätze gelten, welche Privatisierungsanforderungen notwendig sind und Ähnliches. Also gewisse Standards, die da festgesetzt wurden, die teilweise vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, also EGMR in Straßburg, konkretisiert worden sind in einer relativ ausführlichen Rechtsprechung seit 2009 ungefähr, teilweise auch in solchen Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats und teilweise in einigen Konventionen des Europarats niedergelegt werden. Und da muss ich zugeben, bin ich relativ stolz drauf. Das ist so ein Forschungsprojekt, was ich schon vor ein paar Jahren hatte, das jetzt zum vorläufigen Abschluss gekommen ist, mit einem Buch, was ich mit 34 Kollegen aus 27 Mitgliedstaaten des Europarats veröffentlicht habe, über Standards guter Verwaltung, die im Europarat entwickelt worden sind und wo es letztlich darum geht, aus diesen Standards zu gucken, wie fest die verankert sind und andererseits auch, dass die als Art Evaluierungstool genutzt werden können. Also, dass man halt sagen kann, diese Standards konkretisieren letztlich diese Grundwerte, die auch im Europarat drin sind, ähnlich wie bei der Europäischen Union. Und diese Konkretisierungen ermöglichen tatsächlich dann einzelne Reformen zu bewerten in der Form, dass man sie als ganzheitlich das System sieht, an dem man sich messen lassen muss. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Ob das natürlich setzt das voraus, dass die Staaten, von denen wir sprechen, Polen, Ungarn, aber auch, ich meine, andere populistische Bestrebungen gibt es auch überall. Also das geht darum, eben auch in andere Staaten das zu verhindern. Dass man genauer prüfen kann, dass man es genauer einordnen kann. Bis jetzt ist die Argumentation bei solchen Dingen oft so, naja, wir schaffen in Staat X das Informationsfreiheitsrecht ab, das ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt es in Deutschland auch nicht. Oder die Richter werden ja ab bei uns jetzt nicht mehr von einem Richterkollegium ernannt, sondern vom Minister, das ist in Deutschland auch so. Deswegen ist das so Cherry-Picking, das eine Rolle spielt. Und die Idee ist dabei, dass man gar nicht mehr so sehr auf diese Einzelvergleiche abstellt, sondern sagt, wie ist das in so einer Art beweglichen System gesehen. Und da haben wir dann so eine so Building Blocks Theory entwickelt, dass man halt sagen kann, diese Grundsätze guter Verwaltung des Europarats als Konkretisierung, die setzen letztlich so eine Art Baustein, Baukasten zusammen, mit dem ich einen guten Verwaltungsturm bauen kann. Und dann muss ich nicht alle Steine verwenden, ich kann auch andere Steine verwenden, die ähnlichen Zwecken dienen oder selbst welche machen, aber im Prinzip muss ich eine Mindestanzahl von Steinen bestimmter Art und Weise berücksichtigen. Und dann kann ich sehen, wenn ich diesen Turm dann sehe, kann ich gucken, ob, wenn der Staat ein Steinchen rausgezogen hat, ob der Turm noch hält oder ob ich zu viele rausgezogen habe und das zusammenbricht. Und dann spielt es keine Rolle, welche Steinchen die anderen Mitgliedstaaten verwendet haben. Und das ist, denke ich, eine Sache, wo man noch dran arbeiten muss, sicherlich auch den Inhalt dieser Steinchen eher konkretisieren muss. Aber ich denke, dass uns da, also ich habe das zusammen mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin von mir gemacht, Frau Adyaskaite aus Litauen hat das gemacht. Und ich denke, dass wir da wirklich auch was gestoßen sind, was tatsächlich was bringt oder was bringen könnte.
Okay, super. Dann vielen Dank für den Einblick in Europa, sage ich jetzt mal, ins europäische Verwaltungsrecht. Und das war also auch unsere letzte Folge zu dem Podcast. Vielen Dank, dass wir hier Gast sein durften in der Uni Speyer. Und vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Vielen Dank. Ja. Danke. Tschüss.